So, schönen guten Morgen, liebe Kollegen hier aus dem Haus und wie das früher mal beim internationalen Frühschoppen hieß, aus den angeschlossenen Funkhäusern. Das ist lange her. Damals war alles noch analog, heute wird immer mehr digital. Was das bedeutet, bekommen wir ja alle in unserer täglichen Arbeit mit, wie das sich verändert. Das hier soll heute eine Arbeitskonferenz werden, also es geht nicht darum, wieder mal zum tausendsten Mal darüber zu lamentieren, ist das jetzt gut, ist das schlecht, sondern was können wir für unsere Arbeit hier aus diesen Veränderungen mitnehmen, was wird besser, hoffentlich, was wird hoffentlich nicht schlechter. Wir haben deswegen auch keine Kosten und Mühen gescheut aus London, Herr Krittlein ist leider noch unterwegs, aber ich hoffe, er kommt, von der Deutschen Welle, aus Bonn, aus Berlin, der Taz und vom Spiegel aus Hamburg, alle möglichen Experten heranzukarren. Mein Name ist Brigitte Beetz, ich arbeite hauptsächlich für die Mediensendung Markt und Medien im Deutschlandfunk, manche kennen Sie vielleicht, 17.05 Uhr. Wenn Fragen, Anregungen zur Sendung sind, Bettina Köster, meine Kollegin, ist auch da, da hinten mit dem schönen Kopftuch ist sie. Ja, wir wollen ein bisschen erzählen, was passiert. Nicola Balkenhol, Online-Chefin und ein bisschen Mastermind of Digital Change hier im Deutschlandfunk, wird die Einleitung machen.
Danke. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich freue mich auf diesen Tag. Das kann ich überhaupt nicht besser formulieren. Arbeitskonferenz ist uns wichtig. Wir haben ja medienweit das gleiche Problem, Digitalisierung mit den Folgen. Wir haben das Glück, in Deutschland zu leben, da ist nicht ganz so schlimm mit den Folgen. Ich habe mir vorgenommen, jetzt mal so ein paar Fragen in diese Konferenz zu werfen und ein bisschen zu schockieren. Vorstellen möchte ich aber erstmal das kleine Team, was diese Konferenz jetzt hier mitgegründet hat. Das Deutschlandradio-Labor gibt so seit wann gibt es das? Ja, halt mal ja anderthalb, zwei Jahren. Wir sind eine kleine, für Deutschlandradio relativ außergewöhnliche Gruppe, weil sie interdisziplinär arbeitet, also wirklich Technik, Radioleute und Online-Menschen versucht zusammenzubringen und sich eben immer wieder Gedanken zu machen um die Frage Digitalisierung. Was bedeutet das denn eigentlich? Gerade fürs Deutschlandradio, wir keinerlei Bilderfahrung haben, weder mit statischem noch mit bewegtem Bild, sondern eigentlich nur mit Audios zu tun haben. Was macht das eigentlich mit uns? Wir versuchen das mit Pilotprojekten, wir versuchen das mit Außenkontakten zu den ARD und außerhalb unseres eigenen Hauses befindlichen Innovationslaboren hinzukriegen. Wir versuchen uns in der Welt zu orientieren, gehen zu Konferenzen, nehmen auch an Konferenzen teil und versuchen das auch ins Haus zu tragen und aus dem Haus selber wieder Anregungen aufzunehmen mit dem, was wir da machen. Also das Labor im Deutschlandradio, gerne auf Twitter folgen, steht ja da, wie es geht, ist der Versuch, ein bisschen in die Zukunft zu denken, neben dem Alltag, wo man sonst da nicht zu kommt, und ja, die Folgen der Digitalisierung für uns irgendwie so ein bisschen abzuschreiten. Die Mediennutzung junger Leute, damit würde ich gerne anfangen. Lasst euch schockieren.
Für mich persönlich ist Fernsehen so eine Nebensache geworden. Also ich gucke Fernsehen, weil meine Familie Fernsehen guckt und die halt abends da sitzen. Und
das heißt, deine Eltern sitzen noch vorm Fernseher.
Und ich packe dabei Geschenke ein oder mache meine Hausaufgaben oder so. Also es ist halt so ein Nebending. Ich habe auch von meinem Friseur gehört, irgendwie, dass es früher nur drei Sender gab. Das ist ja sehr schockierend.
Das waren harte Zeiten. In Schwarz-Weiß sogar.
Also ich bin sehr, sehr stark der Überzeugung, dass Fernsehen für die jetzige bzw. halt neue Generation tot ist. So in 20, oder was weiß ich, in 60 Jahren, wenn wir dann alt sind, dann wird es kein Fernsehen mehr geben. Also nicht so, wie wir es kennen. Es wird keine öffentlich-rechtlichen mehr geben. Vielleicht, die wird es noch geben, aber es wird sozusagen Video on Demand sein. Also ich höre mittlerweile hauptsächlich, also 99% auf Spotify, auf meinem Handy meistens über Soundcloud, weil ich nicht immer Spotify Premium habe. Und ja, sonst, wenn ich einen Künstler mag, was meistens nur im deutschen Bereich ist, kaufe ich mir auch manchmal sein Album, beziehungsweise das tue ich noch.
Und ihr, wo hört ihr Musik?
Also bei mir persönlich ist es so, ich benutze die App Napster, dafür bezahlt man halt monatlich, also meine ganze Familie benutzt die. Und die ist halt irgendwie cool.
Ich benutze, beziehungsweise habe ganz viel benutzt, Simfy. Allerdings sind dort jetzt die ganzen Verträge irgendwie gekündigt worden oder sowas. Deswegen gibt es, also haben die jetzt ein ganz minimales Angebot von Künstlern und allem. Und deswegen wechseln wir jetzt zu Spotify. Und dadurch, dass dort halt so viel gekürzt wurde, habe ich jetzt auch wieder halt im iTunes Store ganz viel Musik gekauft.
Eine Frage noch von mir, Nachrichten. Guckt ihr Nachrichten oder informiert ihr euch irgendwie anders, was so in der Welt passiert und wenn ja, wo und wie?
Le News.
Le News?
Tagesschau sogar, manchmal. Also nicht oft, wenn meine Eltern so abends Nachrichten gucken, manchmal auch, also ja, keine Ahnung. Aber ich habe halt auch so, das kann man ja auf dem Smartphone einstellen, dass man die neuesten Nachrichten bekommt und so, die Schlagzeilen oder das, was am wichtigsten gerade ist, also darüber hauptsächlich. Ich bin jetzt auf jeden Fall, ich hatte mir eine Zeit lang mal vorgenommen, irgendwie Zeitungen zu lesen, aber ich komme einfach mit dem Falten nicht klar und deshalb habe ich es dann gelassen.
Ja, bei mir ist es ähnlich wie bei Pauli. Und mit Zeitung, da muss man sich die erstmal holen und abonnieren und all das und dann, nee. Und also meine Eltern haben, ich glaube, die Welt auf dem iPad. Und da schaue ich ab und zu mal vorbei, aber auch nicht wirklich regelmäßig.
Ich muss mal als Podcast-Hörer und auch Macher fragen, hört ihr Podcasts?
Ja. Und ich habe jetzt gerade spontan den Namen vergessen. Aber ich höre einen.
Sanft und sorgfältig?
Nee, also ich höre natürlich den von Jörn Hendrik. Das ist der Beste. Nein. Ich habe vergessen, wie er heißt gerade.
Aber einen immerhin.
Ich höre einen. Und ich gucke die TED Talks auf YouTube. Nicht alle, aber viele.
Okay, was ja auch ein Bildungsinstrument ist.
Ja, schon.
Und ihr, hört ihr Podcasts?
Ich weiß bis heute nicht, was das ist.
Ja, also ich hoffe, diese 15- und 16-Jährigen, die wirklich auf der einen Seite ziemlich reflektiert sind, also wenn man das ganze Ding gesehen hat, dann denke ich, uns wird schon nichts passieren. So wenn 15-, 16-jährige Gymnasiasten so mit Medien umgehen, okay. Auf der anderen Seite zeigt das natürlich, wo das Feld ist. Ich habe das nochmal in Stichworten aufgeschrieben, weil das so lustig vorbeirauschte. Die haben gesagt, das Fernsehen ist eine Nebensache. Da war das mit dem Geschenke einwickeln und nebenher Hausaufgaben machen. Das ist ja eigentlich so das, wofür wir immer glauben, dass das Radio ist. Radio als Begleitmedium. Dann Fernsehen noch so ein bisschen mit dem Social-Aspekt. Ich gucke Fernsehen, weil es meine Familie guckt, dann setze ich mich dazu. Und der junge Mann sagte ja, Fernsehen ist tot, wenn wir alt sind. Es wird dann auch keine Öffentlich-Rechtlichen geben. Dann hat er einen Moment gestutzt und gesagt, na, vielleicht doch sowas wie Video on Demand. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, das mit der Verfügbarkeit der Inhalte dann, wenn ich sie haben will. Zu den Nachrichten haben die gesagt, Le News. Ich weiß nicht, wer das hier kennt. Das ist tatsächlich dieses Le Floyd-Format, wo Le Floyd in seinem YouTube-Kanal den jungen Leuten, die das gucken, die Welt erklärt. Sehr meinungsstark. Es fällt mir als ehemaliger Nachrichtenredakteurin immer schwer, dazu Nachrichten zu sagen, aber natürlich hat es auch was Nachrichtliches. Ja, dann Tagesschau wieder mit diesem Social-Aspekt dabei, wenn meine Eltern gucken. Und dann kam so ein längeres Stück, das finde ich irgendwie auch ziemlich bemerkenswert. Die eine junge Frau sagte da, Nachrichten auf dem Smartphone, das kann man ja einstellen. Und da hat die nicht mal gesagt, ob sie das irgendwie über eine App einstellt, ob da eine Marke draufsteht, ob das Google ist. Nachrichten auf dem Smartphone, das ist so das Ding. In dem längeren Stück, das habe ich rausgeschnitten, sagte die auch irgendwann mal, ja, wenn ich wirklich was wissen will, dann google ich das. Die ersten 10 Treffer bringen mir immer das, was ich wissen will. Ja, dann der Take zur Zeitung, da müssen wir, glaube ich, nicht großartig drüber reden. Ich glaube, das hatte die natürlich auch mit ein bisschen Show-Effekt erzählt. Beim Musikhören, ja, Streaming-Dienste wichtig, denke ich, für uns, wie Spotify, Napster, vielleicht nach der Apple-Keynote gestern, haben wir jetzt auch noch mit Apple zu rechnen, mit dem Apple Radio. Apple macht was, was die BBC auch ziemlich schockiert hat, nämlich Apple hat wichtige Präsentatoren von Radio 1, dem jungen Programm der BBC, rausgekauft und macht jetzt mit Musikstreaming und einer Live-Anmutung Radiokonkurrenz. Ja, Podcasts, auch schöne Grüße an Tim Pritlove, Podcasts, weil habe ich bis heute nicht verstanden, was das ist. Für uns auch blöd, weil wir bieten ja wirklich viele Podcasts an als Audio on Demand. Wissen zwar, dass das eine spitze Zielgruppe ist, aber ja, interessant fand ich wirklich in diesem ganzen Talk, der eine gute Dreiviertelstunde geht, kommt Radio nicht drin vor. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum kommt da Radio nicht drin vor? Und jetzt habe die positivere Antwort ist, weil Radio als Nebenbei-Medium im Alltag so drin ist, dass das gar nicht eigens erwähnt wird. In Familien und so beim Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit wird immer noch Radio konsumiert. Oder aber die doofere Variante, weil es tatsächlich gar nicht mehr gehört wird. Also kann ich nur fragen. Tja, unsere Kernfrage heute, was machen wir denn, wenn die jungen Leute Radio hören, gar nicht mehr lernen? Ja, wenn das in deren Alltag irgendwie gar nicht mehr vorkommt und wenn die einfach nur ihr nicht mehr Radio hören lernen, in ihr Alter mit rübernehmen? Oder kommen die irgendwie im Alter von, weiß ich nicht, Mitte 20, Ende 20 wieder dazu und hören dann doch Radio? Kann ich auch keine Antwort drauf geben, aber ja, die Frage darf man stellen. Radio Days Europe, da war ich in diesem Jahr in Milano. Nicht nur, dass es schön war, sondern es war auch sehr interessant. Die BBC hat in mehreren Vorträgen dargestellt, wie sehr sie darunter leidet, dass junge Leute sich wirklich abschneiden von dem Radio, wie wir es kennen, von dem linearen Radio, was man zu Hause in der Küche anstellt. Eine Befragung haben die gemacht, demnach ist Radio in der Hackordnung der Mediennutzung ganz unten. Die Menschen sind gefragt worden, wenn du drei wichtige Medien angeben musst, wo spielt da Radio eine Rolle? Und dann sieht man da unten bei diesen 4%, die 4% der 16, 4% ist die Antwort der 16- bis 24-Jährigen, da kommt überhaupt noch Radio drin vor. Die große Säule hier, diese 40%, das sind die Menschen ab 55. Bei denen ist also Radio in diesen drei wichtigsten Medien, die sie konsumieren, doch noch signifikant mitdrehen. Also da sind irgendwie 36% Unterschied und Schluck. Was passiert dann mit uns? Oder auch noch mal ein bisschen drastischer formuliert, in einem anderen Vortrag bei den Radio Days, BBC One, der Wellenchef, der drastische Rückgang bei den Jungen lässt sich in die Worte fassen, in den letzten 10 Jahren hat das Radio, also BBC One, 60% der 10- bis 14-Jährigen in der Hörerschaft verloren. Was senden die denn da linear noch? Wir sollten jetzt nicht denken, das wäre in Deutschland nicht so. Man kann das in den ARD-ZDF-Online-Studien nachlesen. Wir haben es noch ein bisschen besser, deshalb, weil eben wir den englischsprachigen Markt nicht da haben, der wesentlich größer ist. Der deutschsprachige Markt ist eben kleiner. Wir haben nicht so viel Konkurrenz und das zeigt sich bei uns darin. Die 14- bis 29-Jährigen haben diesen Medienkonsum, Hörfunk da noch 142 Minuten. Allerdings ist das auch deutlich weniger als die 30- bis 49-Jährigen, die noch 207 Minuten mit dem Hörfunk zubringen. Das sind die Zahlen aus der Online-Studie vom vergangenen Jahr. Auch da geht es also deutlich bergab. Also wir sollten uns da nicht zurücklehnen. Dann noch ein Aspekt, Spezialfall Auto. Jetzt stellen wir uns mal vor, Google mit dem selbstfahrenden Auto schafft es tatsächlich, das zu implementieren, in den Markt zu bringen, dann sehen wir ziemlich blöd aus. Also schon jetzt sind in vielen Oberklasse-Autos, gucken wir uns BMW an oder so, in diesen Board-Entertainment-Centern Radios nicht prominent platziert. Man klickert sich da durch Menüs, 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 Menüs und irgendwann bin ich dann beim Radio und ein Charme vom Radio ist dann weg. Nämlich, dass das einfach funktioniert, ich einfach nur anstelle, vielleicht nur aus den drei Stationen, die ich da so immer höre, wähle und fertig. Nee, so ist es nicht mehr. Sondern an erster Stelle kommt mal erst, was BMW mir da an Medienzeugs bietet und dann muss ich sehen, wie ich zum Radio durchkomme. Aber noch schlimmer wird es, wenn die Prognose von so einem amerikanischen Unternehmer und Fotologen wahr wird. Der sagt nämlich, ich kann davon ausgehen oder wir können in Amerika davon ausgehen, dass in 5 Jahren die selbstfahrenden Autos serienreif sind. In 5 Jahren, ja? Also das ist ultra wenig Zeit. Und dann sagt er, 2025 werden fahrerlose Autos in den USA alltäglich sein und 2030 werden sie marktbeherrschend sein. Und wenn wir dann in so einem Auto sitzen und nicht mehr auf den Verkehr achten müssen, Ja, dann können wir mit den Devices spielen, mit denen wir spielen wollen. Dann fummeln wir an unseren Mobilgeräten rum. Dann haben wir vielleicht ein Tablet auf dem Schoß. Ja, dann können wir alles machen. Aber wir müssen nicht mehr Radio hören, weil das nebenbei nicht mehr wichtig ist. So, jetzt noch ein kleiner Ausblick zur Position und Positionierung des Öffentlich-Rechtlichen in der digitalen Welt. Im Grunde genommen die Fragen, die ich jetzt auch alle schon angerissen habe. Letztlich kommt es bei uns darauf an, wie sich austariert linear und nicht linear und ehrlich gesagt ja auch, was das mit unseren Ressourcen macht. Wir ahnen so, dass wir ganz viel auf einmal anbieten müssen, aber wir haben ja nicht mehr Menschen, die das ganz viel auf einmal anbieten, erledigen können. Was können wir weglassen? Ganz wichtige Frage, wie finden wir raus, was wir weglassen können? Lassen wir jetzt vielleicht genau das Falsche weg? Wichtig dann, wie binden wir denn überhaupt unsere Hörerschaft? Also wenn so ein Mädchen da sagt, auf meinem Smartphone stelle ich Nachrichten ein, Marken aber überhaupt keine Rolle spielen. Wie kriegen wir denn irgendwie unsere Marken noch in die Welt? Oder ist das völlig egal? Ja, und dann würde ich gerne mit einer kleinen Standpauke von Wolfgang Blau ändern, vorgetragen bei Besser Online.
Warum hört man so wenig über den öffentlich-rechtlichen Online-Journalismus? Warum gibt es so wenige Gesichter, mit denen man diskutieren kann, die man mit diesen Häusern verbindet? Vor allem an Betracht der Tatsache, dass der öffentlich-rechtliche Online-Journalismus ja eher wichtiger werden wird in Zukunft als heute. Die öffentlich-rechtlichen, ich werde nicht schlau draus, was da passiert. Ich persönlich war und werde auch immer für einen starken öffentlich-rechtlichen Online-Journalismus eintreten. Aber ich halte die jetzige Organisationsform für nicht vermittelbar. Und sehe auch ein großes Risiko darin. Ich fand es zum Beispiel erstaunlich bei Krautreporter, tolles Projekt, wie die Öffentlich-Rechtlichen darüber berichtet haben, als würde es überhaupt nichts über sie selbst aussagen. Das ist das eine. Das andere ist schon eine Weile her, als Nikolaus Brender von Roland Koch unter Beschuss genommen wurde, fand ich es auch erstaunlich, dass es keine Community gab, die diesen Chefredakteur unterstützt hat. Keine Zuschauerinnen, Zuschauer, Netzwerke, Plattformen, Facebook-Pages. Es gab ein paar kleine Aktionen, aber nichts Großes, dass die Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, hallo, wir bezahlen diesen Apparat, das gehört uns. Und ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen werden gut bedient, schnell darüber nachzudenken, wie sie ihren Gebührenzahlerinnen auch thematisch mehr Mitsprache geben könnten. Natürlich nicht über das ganze Budget, aber ein signifikantes Budget beiseite zu stellen und zu sagen, das sind die 10 Themen, die wir sehen fürs kommende Jahr an investigativer Arbeit, das sind die Regionen der Welt, die wir interessant finden und die Zuhörerinnen und Zuschauer entscheiden, was mit diesem Geld geschieht, könnte ein Anfang sein, um diese Beziehung zu erneuern.
Ja, diese Standpauke hat mich ziemlich beeindruckt. Auch da, das Ding ist natürlich länger, habe ich geschnitten. Da gibt es auch noch einen interessanten Take zu Change-Prozessen. Der sagt sehr explizit, diese ganzen Change-Prozesse, die durch die Digitalisierung in den Häusern, eher für Printhäuser, die da nötig sind, die sind eine ganze Weile und werden es zum Teil immer noch den Onlinern überlassen. Und das hat überhaupt keinen Wert. Also online ist sozusagen ein eigenes Geschäftsfeld. Die müssen genauso mit Inhaltsproduktion und Umsetzung umgehen wie die anderen Geschäftsfelder auch. Aber wenn eines stimmt, und das wäre so auch eine der Fragen an die Konferenz heute, landen wir in einer Medienkonvergenz, ist am Ende der Inhalt so flüssig, dass wir keinen Unterschied mehr machen zwischen Zeitung, Fernsehen, Video, Radio. Und wenn das da drauf zuläuft, dann ist das Überlassen von Change-Prozessen einer Online-Redaktion völlig irrelevant. Also dann ist da, wird da was, ein Geschäftsfeld sträflich vernachlässigt, was so nicht geht. Ja, ich wollte einfach nur mal so ein bisschen den Erzählraum aufmachen für die Konferenz. Ich hoffe, Fragen sind genug gestellt. Ich bin so gespannt, was wir für Antworten rauskriegen.
Ja, vielen Dank, Nicola Backhaus.